Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Eine persönliche Bemerkung, unser Umzug ist gut verlaufen. Mittlerweile sind wir in unserem neuen Heim. Natürlich, die Organisation lässt noch viel zu wünschen übrig. Ich möchte mich sehr herzlich für Ihre Gebete bedanken, auch für die Kraft, die wir brauchten, um diesen Umzug durchzuführen. Aber heute möchte ich mit Ihnen ein Thema besprechen, was mehr und mehr an Aktualität gewinnt. Die Frage nämlich, ob wir, wenn wir Deutsche sind, wenn wir in Deutsch zu Gott beten, gleichwohl hebräische Ausdrücke für Gott benutzen müssen oder sollten. Nun, einige behaupten, man muss unbedingt hebräische Ausdrücke für Gott benutzen, wenn man Gott anspricht. Und die Idee ist von der heiligen Namensbewegung hergeleitet. Auch viele messianische Juden behaupten dies. Und es gibt natürlich auch gewisse Unterschiede. Einige sagen, man muss es zwar nicht unbedingt, man sollte es aber. Wie sieht das aus, wenn Sie in der deutschen Sprache zu Gott beten, diese Ausdrücke benutzen? Sind Sie dann in Gottes Augen wohlgefälliger als solche, die in Deutsch zu Gott beten, mit deutschen Ausdrücken? Und das Gleiche gilt für andere Sprachen wie Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und so weiter und so fort. Nun, wir wollen uns heute einmal dieser Frage näher betrachten. Und was wichtig ist zu begreifen, ist, dass diese Idee damit nicht aufhört. Die Idee, man muss hebräische Ausdrücke benutzen, wenn man Gott anspricht. Denn dann geht man weiter und dann benutzt man rituelle Gesetze und Ritualgesetze, die aber nicht mehr heute gültig sind, notwendig sind für Christen. Und man sagt, ja, die müssen aber nach wie vor, weil sie im Alten Testament gestanden haben, gehalten werden. Und diese Menschen begreifen dann nicht, dass durch den Tod Jesu Christi Ritualgesetze abgeschafft worden sind. Nun, die geistlichen Gesetze der 10 Geboten, der Rechtsvorschriften und der Satzungen, die 10 Gebote näher beschreiben, die sind natürlich nach wie vor gültig. Und so kommt dann die Frage auf vielfach, ja, wie kann man aber den Unterschied sehen? Wie weiß man, welche Gesetze Ritualgesetze sind und welche Gesetze nach wie vor geistlich zu halten sind? Nun, ich habe einige Predigten über dieses Thema gegeben, unter anderem über alttestamentliche Gesetze. Und auch kürzlich noch einmal bin ich auf dieses Thema eingegangen. Und wir haben auch einen Artikel auf unserer Webseite veröffentlicht über die Frage, muss ein Christ die 10 Gebote halten und auch das Gesetz des Mose? Also Sie können sich da schon diese Dinge einmal anschauen. Da werden nämlich Richtlinien gegeben, um zu zeigen, wo der Unterschied ist und wie man diesen Unterschied erkennen kann. Aber einige, die gehen sogar noch weiter und sagen, ja, es geht nicht nur um Ritualgesetze des Alten Testamentes, es geht auch um Ideen des Judaismus. Mit anderen Worten, diese Ideen, die die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten und so weiter und so fort hervorgebracht haben, die noch nicht einmal im Alten Testament standen, sondern die aufgrund von menschlicher Überlieferung nach wie vor zu halten sind. Nun, Jesus Christus hat sehr viel hierüber gesagt. Und ich möchte Ihnen kurz einmal hier Markus Kapitel 7 vorlesen. Markus Kapitel 7, angefangen in Vers 1. Paulus schrieb über diese Ideen, und er nannte sie die Traditionen der Ältesten. Aber er machte sehr klar, dass diese Traditionen nicht zu halten sind. Und in Markus Kapitel 7 macht das Christus auch sehr klar, angefangen in Vers 1. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren. Und sie sahen einige seiner Jünger mit unrein, das heißt mit ungewaschenen Händen, das Brot essen. Es ging nicht darum, dass die jetzt schmutzige Hände hatten, es geht um etwas ganz anderes hier. Vers 3. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben und halten so die Satzungen der Ältesten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben, bessere Übersetzung, gebadet haben. Und es gibt viele andere Dinge, die sie zu halten angenommen haben, wie Trinkgefäße und Krüge und Kessel und Bänke zu waschen. Und da fragten dann ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach den Satzungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Und er sprach zu ihnen, wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Vergeblich dienen sie mir. Und andere Übersetzungen haben sogar hier, vergeblich beten sie mich an, weil sie lehren solche Lehren, die nichts sind als Menschengebote. Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet der Menschen Satzungen. Und er sprach zu ihnen, wie fein hebt ihr Gottes Gebot auf, damit ihr eure Satzungen aufrichtet. Und wie ich Ihnen heute zeigen werde, ist die Idee, dass man Gott jetzt in deutscher Sprache gleichwohl mit hebräischen Ausdrücken bezeichnen muss, anbeten muss, nichts weiter als eine menschliche Überlieferung, ein menschliches Gebot, das in keinster Weise aus der Bibel stammt und das sogar, wie ich sagte, sehr negative Konsequenzen haben kann, weil man dann dieses ganze Paket des messianischen Judentums und dieser heiligen Namensbewegung versucht sein kann anzunehmen. Das geht sogar noch weiter. Einige meinen, man müsste nach wie vor Quasten tragen. Eine unrichtige Auffassung, die nicht aus der Bibel kommt. Nach wie vor brauchen wir heute als Christen in keinster Weise Quasten zu tragen. Andere sagen, man müsste zum Beispiel, wenn man eine Frau ist, in der Versammlung oder beim Gebet einen Schleier tragen. Und sie beziehen sich da jetzt auf eine Vorschrift eine Stelle, sagen wir mal, in 1. Korinther. Aber das Problem ist nur, diese Stelle hat mit einem Schleiertragen gar nichts zu tun. Wenn sie etwas damit zu tun hätte, dann würde es nicht nur ein Zeitpunkt sein innerhalb einer Versammlung oder wenn man betet, sondern dann müsste die Frau Tag und Nacht immer den Schleier tragen. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass eine Frau längeres Haar haben soll als ein Mann, sodass man aufgrund der Haartracht erkennen kann, dass die Frau eine Frau ist und kein Mann. Also diese Transgender-Ideen, diese werden in der Bibel in keinster Weise gut geheißen. Nun, es ist schon wichtig. Man mag vielleicht sagen, ja, das ist eine triviale Geschichte. Warum soll man darauf überhaupt sich Gedanken machen und darüber? Wir haben eine Broschüre veröffentlicht über Engel, Dämonen und die geistige Welt. Und in dieser Broschüre, die frei und kostenlos erhältlich ist, führen wir auf, dass, um den Schutz der Engel zu erhalten, eine Frau längeres Haar tragen sollte. Das heißt, das Haar ist ihr als ein Schleier gegeben. Es geht nicht darum, dass man einen Schleier tragen soll. Auch diese Stelle wird dann in dieser Broschüre erklärt. Aber um jetzt zurückzukommen zu der Frage der hebräischen heiligen Namensbewegung. Diejenigen, die sagen, dass wir Gott auch in der deutschen Sprache oder in der englischen Sprache oder in der spanischen Sprache und so weiter und so fort mit hebräischen Namen, einige sagen sogar aramäischen Namen, anbeten muss. Die beziehen sich hier auf eine Stelle in 2. Mose 3 und die möchte ich jetzt mit Ihnen zusammen aufschlagen. 2. Mose 3 und in Vers 15. 2. Mose 3 und Vers 15. Und da wird Folgendes gesagt. Da offenbart sich ja Gott dem Mose im brennenden Busch. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen. Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Nun, es gibt jetzt hier folgende Problematik mit dieser Stelle. Zunächst einmal, wie auch die revidierte Lutherbibel in der Anmerkung schreibt. Im Hebräischen lautet der Gottesname Yahweh. Daraus wurde durch ein Missverständnis des Mittelalters Jehova. An unserer Stelle wird der Gottesname Yahweh von dem hebräischen Zeitwort für sein Heer gedeutet. Nach altem, schon vorchristlichem Herkommen wird für Yahweh die Bezeichnung der Herr gebraucht, aber das Wort Herr wird dann in Großbuchstaben wiedergegeben. Nun, in der Anmerkung der Wort- und Sacherklärungen in der revidierten Lutherbibel wird dann noch Folgendes gesagt. Herr, also H-E-R-R, aber in Großbuchstaben. In dieser Übersetzung, Wiedergabe des hebräischen Gottesnamens, der mit großer Wahrscheinlichkeit Yahweh gelautet hat. J-A-H-W-E. Mit großer Wahrscheinlichkeit, aber ich Ihnen jetzt zeigen werde, Sicherheit besteht da keineswegs. Es heißt dann, gesichert sind lediglich die Konsonanten J-H-W-H. Und das auslautende H ist stumm. Da die jüdischen Gelehrten, die den hebräischen Text mit Vokalen versahen, den Gottesnamen aus Scheu nicht mehr aussprachen, haben sie statt der ursprünglichen Vokale die Vokale des hebräischen Wortes für Herr eingesetzt, das beim Vorlesen an dieser Stelle gesprochen werden sollte, also Adonai, das anlautende A in der Schreibung verkürzt zu E. Durch ein Missverständnis ist später daraus das Kunstwort Jehova geworden. Die ursprüngliche Form des Gottesnamens lässt sich erschließen aus der Kurzform Ja, die zum Beispiel in Halleluja, das heißt preist Yahweh, enthalten ist, sowie aus alten griechischen Texten. Nebenbei gesagt, deswegen ist es auch sehr wichtig, nicht irgendwie Halleluja zu benutzen, so als Floskel, denn da steckt das Wort für Gott drin. Und dann heißt es hier, die Bedeutung des Namens Yahweh ist umstritten. In 2. Mose 3, 14 und 15 wird eine Bedeutung aus dem Zeitwort Sein gegeben, die das Wesen des Gottes Israels als Mitsein mit seinem Volk und seiner Schöpfung sehr schön zum Ausdruck bringt. Nun, auch hier gibt es noch einiges dazu zu sagen. So ganz eindeutig, so ganz klar, wie das hier in der revidierten Lutherbibel zum Ausdruck gebracht wurde, ist es nämlich keineswegs. Denn letztendlich ist es so, dass niemand weiß. Niemand weiß, wie das Wort JHWH im Hebräischen ausgesprochen wurde und ausgesprochen werden sollte. Nun, Jehova ist mit Sicherheit verkehrt, wie wir gerade gelesen haben. Aber selbst Yahweh ist fragwürdig. The Theological Wordbook of the Old Testament, also das theologische Wörterbuch des Alten Testamentes, erklärt uns nämlich, dass es eine Problematik gibt mit der Aussprache des Wortes Yahweh. Das heißt, es ist eine sehr merkwürdige Kombination zwischen alten und neueren Elementen. Das W in Yahweh repräsentiert eine Aussprache, die noch vor Mose existierte, aber das E in Yahweh, also dieses EH, wenn man Yahweh sagen will, bezieht sich auf eine Aussprache nach David, sodass es sehr unwahrscheinlich ist, schreibt das Wörterbuch hier, dass es tatsächlich Yahweh ausgesprochen werden sollte. Und sie schreiben dann, mit Sicherheit weiß niemand, wie das Wort ausgesprochen wurde und ausgesprochen wird. Das allein zeigt uns schon, dass die Idee, man muss heute Gott den Vater mit Yahweh anreden, eine sehr fragwürdige ist, vor allen Dingen, wenn es total unklar ist, wie das Wort überhaupt ausgesprochen werden sollte. Aber das ist doch gar nicht wichtig. Es ist gar nicht wichtig, jetzt zu spekulieren, wie muss das Wort ausgesprochen werden, denn wichtig ist, dass man die Bedeutung dieses Wortes erkennt. Und die Bedeutung ist klar. Gott ist der Ewige. Gott ist der, der immer schon existiert hat, der immer existieren wird. Es hat nie eine Zeit gegeben, wo es Gott nicht gab. Es wird nie eine Zeit geben, wo es Gott nicht geben wird. Er ist der ewig Existierende. Das ist mit dieser Aussprache und diesem Ausdruck gemeint. Und schauen Sie, auch das ist wichtig zu verstehen. Dieses Wort, JHWH, der Herr, wie die revidierte Lutherbibel es bringt, aber mit Großbuchstaben, dieses Wort bezieht sich sowohl auf den Vater als auch auf den Sohn Jesus Christus. In unserer kostenlosen Broschüre Gott ist eine Familie zeigen wir, dass dieser Ausdruck im Alten Testament auf beide Wesen innerhalb der Gottfamilie angewandt wird. Nun, in den meisten Fällen bezieht er sich auf Jesus Christus, aber nicht in allen Fällen. Und natürlich ist es auch so, dass diese Bezeichnung ganz klar und deutlich auf beide Gottwesen angewandt werden kann. Denn sowohl der Vater als auch der Sohn sind die ewig Existierenden. Und schauen Sie, Jesus Christus wendet diesen Ausdruck auf sich selbst an im Neuen Testament, und zwar in Johannes Kapitel 8. Johannes Kapitel 8 und lesen wir in Vers 58. Johannes Kapitel 8 und Vers 58. Wie so oft in den deutschen Übersetzungen ist es hier unglücklich zum Ausdruck gebracht worden. Ich werde Ihnen noch sagen, warum. Aber zunächst einmal heißt es hier, dass Jesus zu ihnen sprach, zu den Juden, denn die haben ihn jetzt angeklagt, die haben gesagt, du bist noch nicht einmal 50 Jahre alt und du willst Abraham gesehen haben. Und dann sagt er in Vers 58, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Nun, grammatikalisch mag das sehr interessant klingen, sehr gut klingen, so heißt es aber nicht im Urtext. Im Urtext heißt es, ehe Abraham wurde, ich bin. Schauen Sie, er benutzt den Ausdruck, ich bin. Er bezieht sich hier und bezeichnet sich hier als den Gott des Alten Testamentes. Und die Juden verstanden genau, was er hier sagte. Denn in Vers 59 heißt es, da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Die haben ihn jetzt der Gotteslästerung angeklagt. Die wollten ihn jetzt steinigen. Wenn wir zurückkehren zu 2. Mose, Kapitel 3 und Vers 14, da heißt es hier wiederum in der revidierten Lutherbibel, 2. Mose 3 und Vers 14, Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Auch eine unglückliche Übersetzung. Die Schlachterbibel hat es viel besser. Die schreibt, ich bin, der ich bin. Nun, das ist ein Zeitwort, das sich auf alle Zeiten bezieht. Das ist schon richtig. Aber eine bessere Übersetzung wäre hier, Gott sagt hier zu Mose, ich bin, der ich bin. Und du sollst sagen, der ich bin. Der hat mich zu euch gesandt. Und Christus sagt später, wie wir gerade gelesen haben im Neuen Testament, ich bin. Noch ehe Abraham wurde, weil er ja nun Abraham erschaffen hat. Gott, der Vater, hat alles durch Jesus Christus erschaffen. Also anstatt sich jetzt mit diesen Gedanken herumzuplagen, wie nun dieses Wort ausgesprochen worden ist und wie man es jetzt in deutschen Gebeten anwenden sollte, ist es sehr viel wichtiger zu begreifen, dass dieses Wort den Charakter Gottes beschreibt, die Natur Gottes beschreibt, für was Gott eintritt, was sein Plan ist, was er mit dem Menschen vorhat. Schauen Sie, der Name steht für das, was Gott ist. Im Psalm 138 lesen wir einmal Vers 2. Psalm 138 und Vers 2. Da heißt es in Vers 2 im Psalm 138, ich will anbeten vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue, denn du hast deinen Namen und dein Wort herrlich gemacht über alles. Auch nicht die beste Übersetzung. Der Elberfelder Bibel schreibt, denn du hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Namen. Verstehen Sie, was hiermit gesagt wird? Du hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Namen. Denn Gott hat viele Namen. Gott hat keineswegs nur den Namen Jahwe, wenn man das so aussprechen will. Ich bin, der ich bin. Seine vielen Namen beschreiben Aspekte seines Charakters, seines Wesens. Einer seiner Namen ist der Allmächtige. Ein anderer Name ist der Ewige. Ein anderer Name ist Gott, der euch heilt. El Shaddai. Gott, der euch heilt. Dann gibt es den Herrn der Heerscharen oder auch Gott der Heerscharen. Schauen Sie, Christus hat aber nicht gesagt im sogenannten Vaterunser, geheiligt werden deine Namen. Er hat gesagt, geheiligt werde dein Name. Weil der Name Gottes für die Einheit, die Gesamtheit Gottes steht. Sein ganzes Wesen, für all das, für das er eintritt, für all das, was ihn ausmacht. Schauen wir uns einmal Jesaja Kapitel 29 an. Jesaja 29 und lesen wir die Verse 22 und 23. Jesaja 29, die Verse 22 und 23. Darum spricht der Herr. Und wiederum das Wort Herr hier in Großbuchstaben, also JHWH. Der Abraham erlöst hat, zum Hause Jakob. Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. Vers 23. Denn wenn sie sehen werden, die Werke meiner Hände, seine Kinder, schauen Sie, wir alle sind letztendlich dazu berufen, Kinder Gottes zu werden. In ihrer Mitte werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen. Und den Gott Israels fürchten. Sehen Sie die Gleichsetzung. Wenn man seinen Namen heiligt, dann heiligt man Gott. Es bezeichnet ein und dasselbe. Es bezeichnet die Wesenseigenschaften von Gott. Es wird hier eine totale Gleichsetzung vorgenommen. Interessant ist, was im nächsten Vers gesagt wird. Und die, welche irren in ihrem Geist, auch die, die diese heilige Namensbewegung verkündigen, die werden Verstand annehmen. Und die, welche murren, die werden sich belehren lassen. Heute murren viele und lassen sich in ganzer Weise belehren. Und wenn man versucht, sie zu belehren, vielleicht sogar durch eine Predigt wie die heutige, dann werden sie weiter murren, ablehnen, was sie hören, weil sie in keinster Weise die Wahrheit erkennen können. Wir finden eine weitere Stelle in Jesaja Kapitel 8. Denn Gott muss uns unseren geistlichen Verstand öffnen, damit wir überhaupt die Wahrheit erkennen können. Und wenn Gott nicht mit einem wirkt, dann kann man die Wahrheit nicht erkennen. Deswegen sage ich immer wieder, versuchen Sie erst gar nicht, andere Leute bekehren zu wollen. Denn wenn Gott den anderen Menschen den Verstand nicht öffnet, dann können ihre ihre Bekehrungsversuche absolut nichts bewirken. Im Gegenteil, man wird gewarnt, es nicht zu tun. Und wenn Gott den Verstand anderer öffnet, wird sich das deutlich machen. In Jesaja Kapitel 8, die Verse 11 bis 13. Denn so spricht der Herr zu mir, als seine Hand über mich kam und er mich warnte, ihr solle nicht wandeln auf dem Wege dieses Volkes. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dies Volk Verschwörung nennt. Man könnte das heute auch auf Verschwörungstheorien anwenden, die so im Internet herumgeistern. Und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht grauen, sondern verschwört euch mit dem Herrn Zebaoth, dem Herrn der Heerscharen, den lasst eure Furcht und euren Schrecken sein. Nun, auch hier wiederum, wo es heißt, verschwört euch in Vers 13 mit dem Herrn Zebaoth, der lasst eure Furcht oder den lasst eure Furcht und euren Schrecken sein. Die Elberfelder Bibel übersetzt es besser. Den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Auch hier wiederum, wenn Sie Vers 11, 12 und 13 zusammenlesen, sehen wir, dass die Heiligung des Namens identisch ist mit der Heiligung Gottes selbst. Der Grund ist, Gottes Name identifiziert Gott. Aber obwohl gesagt wird, man soll den Namen heiligen, verstehen wir, dass es bedeutet, man soll Gott heiligen. Ein Name identifiziert eine Person. Es kann sein, dass jemand Ihnen etwas sagt über eine andere Person, aber Sie können nicht unbedingt jetzt diese Person identifizieren, aber dann wird Ihnen der Name gesagt und sagen Sie, aha, ja, jetzt weiß ich, von wem die Rede ist. Nun, das Gegenteil kann auch der Fall sein. Sie stehen vor einer Person und Ihnen fällt der Name nicht ein. Das passiert mir hin und wieder. Aber Sie sehen die Identifizierung hier, die Gleichsetzung. Der Name identifiziert die Person. Und von daher, wenn wir beten, Heiliger Vater, geheiligt werde dein Name, dann bedeutet das, dass wir in Wirklichkeit beten, Heiliger Vater, du sollst geheiligt werden. Und auch das ist wiederum sehr wichtig zu begreifen, was das bedeutet. Mit anderen Worten, der Name Gottes identifiziert, offenbart, manifestiert Gott selbst. Wir sollten erkennen, dass David, ein Mann nach Gottes Herzen, Gott angebetet hat. Aber nicht in der Weise, dass er zum Beispiel den Namen Yahweh, J-H-W-H, gebraucht hat oder immer gebraucht hat. Schauen wir uns an, wie David Gott angebetet hat, wie zum Beispiel in Psalm 54. Die Frage ist, ob David wusste, wie J-H-W-H ausgesprochen wurde oder nicht, aber darauf kommt es gar nicht an. Psalm 54, die Verse 3 bis 4. Diejenigen, die heute in der Heiligen Namensbewegung uns erklären wollen, wir müssten Gott mit Yahweh anbeten, die wissen nicht, weil keiner weiß, wie dieser Ausdruck J-H-W-H in Wirklichkeit ausgesprochen wurde. Aber hier in Psalm 54, die Verse 3 und 4. Psalm 54, Vers 3. Hilf mir, Gott, durch deinen Namen und schaffe mir Recht durch deine Kraft. Gott, erhöre mein Gebet, vernimm die Rede meines Mundes. Sehen Sie, was hier geschieht. David betet Gott an. Wie betet er ihn an? Er sagt, hilf mir Gott durch deinen Namen. Wissen Sie, im Hebräischen steht hier für das Wort Gott Elohim. Das Wort Elohim kann sich auf die gesamte Gottfamilie beziehen. Mit anderen Worten, das Wort Elohim kann sich sowohl auf den Vater als auch auf den Sohn beziehen. Und als Gesamtheit, der Ganzheit der Familie findet sich dann hin und wieder, in den meisten Fällen, ein singulares Verb. Hin und wieder kann es auch ein plurales Verb sein. Aber das Wort Elohim kann sich eben auch auf jede der beiden Persönlichkeiten innerhalb der Gottfamilie, sowohl den Vater als auch den Sohn, beziehen. Es geht um eine Gottfamilie. Aber hier betet David Gott an und benutzt das Wort, das hebräische Wort Elohim. Und wenn wir nun uns das Neue Testament anschauen, dann werden wir feststellen, dass in den meisten Fällen, fast allen Fällen, das hebräische Wort für Herr, H-E-R-R, jetzt mit Großbuchstaben geschrieben, oder man möchte sagen Yahweh, dass dieses hebräische Wort so gut wie nie auftaucht. So gut wie nie auftaucht. Im Neuen Testament tauchen überhaupt sehr wenige hebräische Namen auf. Es gibt eine Ausnahme in Matthäus Kapitel 1. und Vers 23. Schauen wir uns dies kurz an. Matthäus Kapitel 1 und in Vers 23. Da wird hier Folgendes über Christus gesagt, über die Geburt von Jesus. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Also hier wird das Wort Immanuel auf Jesus Christus angewandt, aber es wird dann gleich eine Übersetzung gegeben, das heißt Gott mit uns. Nun, die Idee, dass das hier so ausgedrückt wird, ergibt sich daraus, dass wir eine Stelle in Jesaja Kapitel 7 und Vers 14 haben. Schauen wir uns die an, Jesaja 7, Vers 14, die hier in Matthäus 1 zitiert wird. Matthäus wollte deutlich machen, derjenige, von dem Jesaja sprach im Alten Testament, das ist Jesus Christus. Jesaja 7 und Vers 14. Und die Jungfrau, die schwanger werden würde, das war die Jungfrau Maria, die aber nebenbei gesagt, nach der Geburt Jesu keine Jungfrau mehr blieb. Sie hatte weitere Söhne und Töchter, die die Bibel ganz klar und deutlich zeigt. Jesaja 7, Vers 14, aber sie war eine Jungfrau, als sie Jesus zur Welt brachte. Jesaja 7, Vers 14, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Hier heißt es nur Immanuel, aber dann in Matthäus wird erklärt, was das bedeutet. Gott mit uns. Schauen Sie, hier wird dieser hebräische Ausdruck benutzt für Jesus. Sonst werden Sie kaum hebräische Ausdrücke finden, die sich auf Gott oder auf Jesus Christus beziehen. Es gibt einige wenige Stellen, wo ein aramäischer Ausdruck gebraucht wird. Christus gebraucht einen aramäischen Ausdruck wenigstens zweimal, wenn er den Vater anredet. Der erste Ausdruck findet sich in Matthäus Kapitel 27 und die erste Stelle, wo dies getan wird, Matthäus 27 und Vers 46, die berühmte Stelle, als Jesus Christus diese Worte spricht, als er am Kreuz hängt. Matthäus 27 und Vers 46. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, hier wird die Übersetzung gebraucht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber scheinbar war dies nicht unbedingt eine sehr gebräuchliche Redewendung, denn es heißt nämlich weiter in Vers 47, einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Also die meinten jetzt, wenn er sagt Eli, Eli, dann bezieht er sich auf Elia. Haben also diese Identifizierung von Eli, ein aramäischer Ausdruck für Gott, gar nicht gesehen. Nun, die Schlachterbibel schreibt hier, Eli, Eli, lama sabachthani. Und es bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Wort Eli ist aramäisch, eine Bezeichnung für Gott. Aber schauen Sie, was interessant ist. Matthäus gibt hier jetzt die Übersetzung. Christus sagte hier im Aramäischen, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, schreibt Matthäus, warum hast du mich verlassen? Aber das Wort Gott ist jetzt im Griechischen Theos, T-H-E-O-S, T-H-E-O-S, Theos, T-H-E-O-S. Übersetzt nicht Yahweh, Yahweh oder Jehova oder irgendwie etwas in der Art. Er gibt einen griechischen Ausdruck für Gott und sagt, das Wort für Eli im Aramäischen ist im Griechischen Theos. Nun, würden wir dann heute, wenn wir Gott anbeten, das griechische Wort Theos benutzen? Sicherlich nicht. Aber einige sagen deutlich, dass wir, also jetzt, wenn wir Gott anbeten, entweder einen hebräischen Ausdruck benutzen sollten oder hier vielleicht den aramäischen Ausdruck Eli oder vielleicht Markus Kapitel 14. Markus 14, Vers 36. Da benutzt Christus nämlich noch eine weitere interessante aramäische Ausdrucksweise für den Vater. Markus 14 und lesen wir Vers 36. Christus sprach, und es ist ein Gebet zum Vater, aber mein Vater, Alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Oder anders, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also er bezieht sich hier auf Abba, den Vater. Das Wort Abba ist ein aramäisches Wort, was Vater bedeutet oder auch lieber Vater. Und wir finden, dass Paulus diesen Ausdruck auch hin und wieder gebraucht. Zum Beispiel in Römer, Kapitel 8 und Vers 15. Römer, Kapitel 8 und Vers 15. Und einige haben sich zur Angewohnheit gemacht, jetzt immer von Abba zu sprechen, wenn sie den Vater anrufen. Ist das etwas, was die Bibel uns lehrt, dass wir das tun sollten? Römer 8 und Vers 15. Da heißt es, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, nicht einen kindischen, sondern einen kindlichen Geist, einen Geist der Kindschaft, der Sohnschaft, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Und dann noch eine weitere Stelle in Galater, Kapitel 4 und in Vers 6. Galater, Kapitel 4 und Vers 6. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. Wie ich sagte, das Wort Abba, ein aramäisches Wort für Vater, wird aber hier im Griechischen, schauen Sie, mit dem Wort, dem griechischen Wort für Vater gleichgesetzt. Denn es heißt hier noch einmal gelesen, Galater Kapitel 4 und Vers 6. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott, Theos, den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der ruft Abba, lieber Vater. Und jetzt das Wort für Vater steht hier im Griechischen. Und das Wort ist Pater. Pater. P-A-T-E-R. Aber würden wir heute Gott, den Vater, mit Pater anrufen? Offensichtlich doch wohl nicht. In dem Zusammenhang möchte ich aber auch eine Warnung aussprechen. In Matthäus 23 und Vers 9. Matthäus 23 und Vers 9. Denn einige haben sich zur Angewohnheit gemacht, in gewissen Kreisen, eine Persönlichkeit mit Vater oder Heiligen Vater anzusprechen. Eine religiöse Persönlichkeit. Erlaubt uns das Gott? Erlaubt uns das Christus? Matthäus 23, Vers 9. Es geht nicht um die Tatsache, dass sie ihre Eltern Vater und Mutter nennen. Das ist klar. Es geht um eine religiöse Persönlichkeit, um einen Titel. Und jetzt sagt er hier in Matthäus 23, Vers 9, ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen, Pater im Griechischen, auf Erden, denn einer ist euer Vater, Pater im Griechischen, der im Himmel ist. Nun, einige sind jetzt verwirrt, wenn sie den Zusammenhang in Vers 8 und Vers 10 lesen, da wird von Meister gesprochen und dann von Lehrer, und dann sagen sie, ja, dann darf sich auch kein Lehrer dann nennen im geistlichen Bereich, obwohl Paulus sehr häufig von Lehrer spricht. Nein, das Wort Lehrer ist auch wiederum eine schlechte Übersetzung, eine falsche Übersetzung. Die Schlachterbibel schreibt nämlich Rabbi und Meister. Was aber bedeutet, dass man sich auch nicht Rabbi nennen lassen soll, wenn man dem Glauben schenken will, was Jesus Christus hier sagt. Die Schlachterbibel schreibt das so und andere Übersetzungen haben es ebenfalls so. Worauf es mir ankommt hier, ist deutlich zu machen, dass das Neue Testament im Griechischen geschrieben wurde. Im Griechischen. Nicht im Hebräischen, nicht im Aramäischen. Im Griechischen. Nun, es enthält einige wenige aramäische Ausdrücke. Aber es ist klar und total anerkannt, dass es im Neuen Testament aufgrund der griechischen Sprache niedergeschrieben wurde. The International Bible Society schreibt zum Beispiel, dass es ganz klar im Griechischen niedergeschrieben wurde, aber es war kein klassisches Griechisch. Es war das Griechisch der Umgangssprache. Und einige Gelehrte haben sich darüber lächerlich gemacht und lustig gemacht und gesagt, ach, guck mal an, hier das Neue Testament, das ist ja so gar nicht so ganz toll geschrieben wie das klassische Griechisch, und mussten dann verstummen, als sie erkannten, dass die Art und Weise, wie das Neue Testament verfasst worden ist, entsprach der Umgangssprache der Menschen, die genau verstanden, worum es hier ging. Und wenn wir Predigten halten oder auch Artikel schreiben, dann werden wir keine hochtrabenden Worte benutzen, die keiner versteht, sondern wir versuchen, auf eine Art und Weise mit ihnen zu sprechen, dass es verständlich wird. Und so war es hier auch im Neuen Testament. Aber es war im Griechischen geschrieben worden. Und darauf kommt es mir jetzt an. Das Alte Testament wird vielfach im Neuen Testament zitiert. Aber das Hebräische des Alten Testamentes wird im Neuen Testament im Griechischen zitiert, mit griechischen Ausdrücken, nicht mit hebräischen Ausdrücken. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Hebräer Kapitel 8. Hebräer Kapitel 8, angefangen in Vers 8. Da heißt es hier, denn Gott tadelt sie und sagt, wie wir gleich sehen werden, ein Zitat aus Jeremia 31. Gott tadelt sie und sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Vers 9. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tage, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, denn sie sind nicht geblieben in meinem Bunde, darum habe ich auch nicht mehr auf sie geachtet, spricht der Herr. Vers 10. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz, das Gesetz, das geistliche Gesetz der 10 Gebote, der Rechtsvorschriften, der Satzungen, das nach wie vor Bestand hat. Ich will dieses mein Gesetz geben in ihren Sinn. Und in ihr Herz will ich es schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Vers 11. Und es wird keiner seinen Mitbürger lehren oder seinen Bruder und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle erkennen von dem Kleinsten an bis zu dem Größten. Nun. Das ist ein Zitat aus Jeremia 31. Das möchte ich jetzt auch einmal vorlesen. Aber behalten Sie Ihre Finger hier in Hebräer 8, da möchte ich mich gleich zurückkommen, um Ihnen etwas hier deutlich zu machen. Aber hier Jeremia 31, die Verse 31 bis 34. Und achten Sie jetzt genau darauf, wie das in der revidierten Lutherbibel wiedergegeben wird, im Schriftbild. Jeremia 31 und Vers 31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, Herr mit Großbuchstaben geschrieben, JHWH. Da will ich mit dem Hause Israel, mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, ein Bund, den sie nicht gehalten haben, obgleich ich ihr Herr war, spricht der Herr, wiederum JHWH, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr, JHWH, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Sie sollen mein Volk sein, ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, JHWH, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr, JHWH, und ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmer mehr gedenken. Haben Sie gesehen, was hier geschieht? Mehrfach wird das Wort JHWH benutzt. Von dem die heilige Namensbewegung sagt, das ist das Wort Yahweh, nur so darf man Gott anreden. Jetzt kehren wir zurück zu Hebräer 8 noch einmal und schauen wir uns an, was hier geschieht. Hier wird diese Stelle zitiert, im Neuen Testament, im Griechischen. Noch einmal, Jeremia 8, Vers 8. Denn Gott tadelt sie und sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, aber hier steht nicht mehr das Wort JHWH, weil es im Griechischen nämlich das Wort Kurios ist. Also schauen Sie, Paulus, der den Hebräerbrief geschrieben hat, zitiert aus Jeremia, wo das Wort Herr benutzt wird, JHWH, und übersetzt es hier mit dem griechischen Wort Kurios. Und die gesamte Stelle hindurch geschieht dies. Jedes Mal, wo im Hebräischen bei Jeremia das Wort Herr, JHWH, steht, schreibt Paulus hier Kurios. Im Griechischen, was eben auch Herr bedeutet. Aber was auch wiederum bedeutet, dass jetzt Paulus in keinster Weise meinte, man dürfe nur das Wort JHWH benutzen, auch im Neuen Testament, das sei die einzige Möglichkeit, Gott anzubeten. Wie ich sagte, im gesamten Neuen Testament findet sich das Wort JHWH keineswegs im Griechischen. Schauen Sie, Gott hat uns geboten. Christus hat uns geboten, zu Gott, dem Vater, zu beten. Gott, dem Vater. Theos Pater, wenn man so will, im Griechischen. Aber das bedeutet keineswegs, dass wir jetzt anfangen sollten, wenn wir Gott, den Vater, anbeten in unseren Gebeten, wenn wir jetzt Deutsch sprechen, auf einmal jetzt nicht mehr Vater zu sagen, sondern Theos Pater. Aber schauen wir uns an Matthäus Kapitel 6 und Vers 9, was Christus deutlich gesagt hat. Matthäus 6 und Vers 9. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Unser Vater im Himmel. Aber das Wort im Griechischen heißt Pater. Interessant ist nur, dass Christus sicherlich nicht im Griechischen gesprochen hat. Er hat höchstwahrscheinlich im Hebräischen das gesagt oder im Aramäischen vielleicht sogar auch. Aber in Matthäus ist es so wiedergegeben worden im Griechischen mit dem Wort Pater als Übersetzung des Wortes Vater, weil das die Bedeutung ist des Wortes für Vater. Und Christus sagt, ihr sollt aber zum Vater beten in meinem Namen, im Namen Jesu Christi, weil Christus unser Hohepriester ist, der für uns eintritt, der uns die Autorität gibt, zu Gott dem Vater im Namen Jesu Christi zu beten, Johannes Kapitel 16. Wir verstehen oder sollten verstehen, ich habe auch hierüber mehrere Predigten gegeben, dass wenn wir zu Gott dem Vater beten, im Namen Jesu Christi, dass das bedeutet, dass Christus in diesem Augenblick für uns tätig wird. Wenn wir zu Gott beten, dem Vater, um Hilfe und dies im Namen Jesu Christi tun, kann man sich das so vorstellen, dass Christus als unser Hohepriester in diesem Augenblick für uns eintritt, bei dem Vater für uns eintritt und den Vater bittet, dieses Gebet, das wir in seinem Namen dem Vater gegenüber aussprechen, zu erfüllen. In Johannes Kapitel 16 und in Vers 24. Johannes 16, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Er wird es uns geben. Wir bitten den Vater im Namen Jesu Christi. Jetzt hier ein Wort der Warnung. Vor vielen Jahren hat Herbert W. Armstrong, der damalige menschliche Führer der Worldwide Church of God, und aus dieser Organisation sind wir, die Church of the Eternal God, hervorgegangen. Der Ausdruck, die Kirche des ewigen Gottes, ist lediglich eine Übersetzung der Church of the Eternal God, eine in Amerika eingetragene, anerkannte, von der Steuer befreite Kirche. Aber damals hat Herr Armstrong gesagt, dass einige sich zur Angewohnheit gemacht haben, ihre Briefe, ihre E-Mails und so weiter und so fort, damals an sich noch nicht so viel, aber ihre Briefe mit im Namen Jesu Christi zu unterschreiben. Und er hat gesagt, nun, Sie müssen sehr aufpassen, haben Sie wirklich die Autorität dazu, dass Sie einen Brief verfassen und den unterschreiben Sie dann mit im Namen Jesu Christi. Er sagt, ich habe die Autorität. Er war ein ordinierter Geistlicher in Gottes Kirche. Und ich sage Ihnen das Gleiche heute, wenn ich hin und wieder, nicht sehr häufig, aber hin und wieder ein Schriftstück verfasse und das im Namen Jesu Christi unterschreiben, um die Bedeutung dessen, was in diesem Schriftstück steht, hervorzuheben, dann habe ich dazu die Autorität. Aber ich würde davon ausgehen, dass jemand, der nicht ordiniert ist, diese Autorität nicht hat. Und Herr Armstrong hat das auch sehr deutlich gemacht und sehr davor gewarnt. Denn man könnte nämlich dadurch den Namen Gottes und Jesu Christi missbrauchen, wenn man diese Autorität nicht hat. Und ganz besonders schlimm wird es, wenn jemand sich zum Prediger aufschwingt, ohne ein Prediger zu sein. Wenn jemand anfängt zu predigen, ohne von der wahren Kirche Gottes zu einem Prediger ordiniert worden zu sein. Es gibt heute so viele Leute auf dem Internet, die da so Videos verfassen oder die Dinge da schreiben und die anfangen, da die Bibel lehren zu wollen. Hat ihnen Gott dazu den Auftrag gegeben? Keineswegs. Wieso haben sie dieses Privileg erhalten? Wer hat ihnen die Hände aufgelegt bei der Ordinierung, sodass sie zu einem Prediger ordiniert worden sind in der wahren Kirche Gottes? Sie werden sehr dafür zur Verantwortung gezogen. Ich werde eine Predigt demnächst mal verfassen über die falschen Prediger, über die die Bibel laufend spricht und davor warnt. Und Gott sagt, ich habe euch nicht gerufen, ich habe euch nicht gesandt. Ihr gebt das von euch, was ihr so in eurer eigenen Ideenwelt herausgefummelt habt. Aber in keinster Weise etwas, was ich euch beauftragt habe zu sagen. Es werden sogar Menschen nachher zu Christus kommen, wenn Christus zurückkommt und sagen, haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan, in deinem Namen das Evangelium gepredigt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Und was sagt Christus? Ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir. Das waren Leute, die haben sich dieses Privileg angemaßt, hatten es aber nicht erhalten. Schauen Sie, wenn wir im Namen Jesu Christi sprechen oder schreiben, dann sollten wir auch uns darüber im Klaren sein, was das bedeutet. Nun, im Gebet können wir das ohne weiteres tun. Darum geht es mir jetzt nicht. Aber wenn Sie da jetzt Briefe verfassen, E-Mails verfassen, jemand schrieb mir kürzlich ein E-Mail. Ich will mal kurz Ihnen vorlesen, wie er das schrieb. Vielleicht sogar ein bisschen spöttisch auch. Alles Liebe und Jahwes Segen im Namen seines Sohnes Jeshua, dem Messias Jesus Christus. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Nun gut, kehren wir zurück zu der Tatsache, dass Christus uns sagt, wir sollen zu dem Vater beten, im Namen Jesu Christi. Und schauen wir uns auch an, dass Christus genau dies getan hat, dass er zu dem Vater gebetet hat. Aber schauen wir, wie das hier dargestellt wird in Johannes Kapitel 17. Johannes Kapitel 17 und Vers 1. Da heißt es, so redete Jesus, hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Vers 5. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Alleine das beweist bereits schon, dass Jesus Christus vor seiner Geburt als Mensch existiert hat, und zwar als ein Gottwesen, mit der Herrlichkeit, die er bei dem Vater hatte, noch ehe die Welt war. Denn Gott, der Vater, hat alles durch Jesus Christus erschaffen. Wir lesen weiter in Vers 11. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen. Ist das der Name Jahwe? Wir werden gleich sehen, welcher Name es ist. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Vers 21. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und dann auch in Vers 24. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Es geht jetzt um die Rückkehr Christi, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Vers 25. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Immer und immer wieder wird hier das Wort Vater gebraucht. In der griechischen Übersetzung das Wort Pater. Nebenbei gesagt, wenn er sagt, ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, dann sagt er auch an anderer Stelle, ich habe sie in die Welt gesandt, damit sie durch ihre guten Werke, ihre guten Taten ein Beispiel geben können und natürlich auch, dass das Evangelium verkündigt werden kann. Es geht jetzt nicht darum, dass alle jetzt aus der, in Anführungszeichen, Welt im buchstäblichen Sinne heraus sollen, sich da irgendwo in ein Kloster niederlassen. Darum geht es keineswegs. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Wir sollen uns aber reinhalten von den Begierden dieser Welt. Aber schauen Sie, in diesen Fällen wird das Wort Vater benutzt, im Griechischen. Aber Christus hat wohl nicht im Griechischen gebetet. Er hat wohl einen hebräischen oder einen vielleicht sogar aramäischen Ausdruck benutzt. Aber darauf kommt es nicht an. Denn hier hat Johannes es im Griechischen wiedergegeben, mit griechischen Ausdrücken. Nicht mit den hebräischen Ausdrücken oder nicht mit irgendwelchen aramäischen Ausdrücken. Gott hat Johannes inspiriert, es auf diese Weise niederzuschreiben. Mit griechischen Ausdrücken. In Johannes Kapitel 1 und Vers 1 lesen wir Folgendes. Johannes 1, 1. Im Anfang war das Wort, Logos im Griechischen, was so viel wie der Sprecher bedeutet. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort, wie es hier heißt, aber die neuere Lutherbibel übersetzt genauer. Und das Wort war Gott. Also im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der Logos, der Sprecher, Jesus Christus, denn es wird heißt in Vers 14 dann, das Wort wurde Fleisch, der war immer schon bei Gott, dem Vater. Aber schauen Sie, im Griechischen wird für das Wort Gott in beiden Fällen Theos gebraucht. Also im Anfang war das Wort war bei Gott, Theos, und das Wort war Gott, Theos. Ein Beweis auch dafür, dass Christus Gott war und ist. Aber das Wort hier ist Theos im Griechischen. Und so lesen wir in 1. Korinther Kapitel 14 und Vers 25. 1. Korinther 14 Und Vers 25. Und was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar, und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Gott, Theos, im Griechischen, nicht Yahweh oder irgendeine andere hebräische Ausdrucksweise wird hier gebraucht. Offenbarung 19, Vers 10. Offenbarung 19, Vers 10. Johannes fiel nieder zu seinen Füßen, es war ein Engel hier, ein machtvoller Engel, der ihm hier gewisse Dinge gezeigt hat und er war jetzt überwältigt, er meinte, er müsste ihn anbeten. Er fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten und er sprach zu mir, tu es nicht. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an. Und das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagen oder der Geist der Prophezeiung, bete Gott an. Wen? Gott. Im Griechischen Theos wiederum. Nirgendwo lesen wir hier, dass es heißt, bete Yahweh an. Oder man muss jetzt Gott mit Yahweh anreden. Nirgendwo im Neuen Testament wird das gesagt. Schauen Sie, Gott ist der Vater von Jesus Christus. Gott ist Ihr Vater, wenn er Sie zieht zu ihm. Gott ist der Gott Jesu Christi. Und Gott ist Ihr Gott, wenn er Sie zu sich zieht. Und wenn sie ihn akzeptieren und wenn sie so leben, wie er es von ihnen erwartet. Und es ist Gott, der Vater, den wir anbeten sollen. Johannes Kapitel 20. Johannes Kapitel 20 und Vers 17. Da spricht Jesus zu ihr, das war Maria Magdalena, die ihn sah, nachdem er auferweckt war. Rühre mich nicht an. Oder besser übersetzt, halte mich nicht zurück, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Denn schauen Sie, Gott ist eine Hierarchie. Jesus Christus ist Gott. Gott der Vater ist Gott. Aber Gott ist eine Familie, eine Hierarchie und Gott, der Vater, wird immer an oberster Stelle stehen. Unter ihm Jesus Christus, unter ihm diejenigen, die hineingeboren werden bei seiner Wiederkunft in die Gottfamilie als Gottwesen und die dann später dann auch das Privileg erhalten, die Möglichkeit erhalten, zu Gottwesen zu werden, im Millennium, im großen weißen Throngericht. Aber es wird immer eine Hierarchie bleiben. Wir werden niemals die Stelle Jesu Christi einnehmen. Christus wird niemals die Stelle Gottes Vaters einnehmen. Und wir tun es willentlich. Wir verstehen diese Hierarchie. Und so gibt es auch in Gottes Kirche heute eine Hierarchie. Gottes Kirche ist keine Demokratie. Sie hat nie als Demokratie existiert. Denn wir sind gezeugte Mitglieder der Gottfamilie, wenn wir in Gottes Kirche sind, wenn wir den Heiligen Geist bei der Taufe empfangen haben. Teil der Gott-Hierarchie. Aber schauen Sie, was Christus sagt. Mein Vater, euer Vater. Mein Gott, euer Gott. Und so lesen wir in Epheser, Kapitel 1 und in Vers 17. Epheser, Kapitel 1 und Vers 17. Er bittet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Also wer ist der Gott unseres Herrn Jesus Christus oder Jesu Christi? Wer ist der Vater der Herrlichkeit? Nun, es ist Gott der Vater. Er ist der Gott von Jesus Christus. Er ist unser Gott. Er ist der Vater der Herrlichkeit. Ihn sollen wir anbeten. Wie? Als Vater. In der deutschen Sprache Vater. Wir beten ihn nicht als Pater an. Und wir beten ihn mit Sicherheit nicht als Kurios an. Und wir beten ihn nicht als Yahweh an. Wir beten ihn als den Vater an. Nun, wenn Sie in einer anderen Sprache beten, sagen wir mal Spanisch, dann benutzen Sie das spanische Wort für Vater oder ob es jetzt Russisch ist, Englisch, was immer. Aber es geht mir darum, es geht nicht darum, dass man jetzt einen hebräischen Namen benutzen muss. Nun, wenn Sie natürlich Jude sind, der zum Glauben gekommen ist und jetzt in hebräischer Sprache Gott anbeten, dann benutzen Sie den Ausdruck für Vater, der jüdische, der hebräische Ausdruck ist. Lesen wir Epheser Kapitel 4 und Vers 6. Epheser 4 und Vers 6. Und wenn Sie mehrsprachig sind, wenn zum Beispiel nicht, ich kann in Deutsch oder auch in Englisch beten, und wenn ich ein englisches Gebet spreche, dann spreche ich natürlich zu Gott dem Vater als Vater. Wenn ich Deutsch spreche, dann bete ich zu Gott dem Vater als Vater. Hebräer 4 und Vers 6. Es ist ein Gott und Vater aller, der da ist über allem und durch alle und in allem. Schauen Sie, Gott, der Vater. Und auch in 1. Korinther Kapitel 3 und Vers 23. Und wenn es heißt, dass wir als Kirche Gottes erhalten werden in dem Namen Gottes, dann ist in der Tat der Name Gottes Gott, sodass es heißt, die Kirche des ewigen Gottes, Church of the Eternal God. 1. Korinther, Kapitel 3 und Vers 23. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Wiederum, die Hierarchie wird hier deutlich gemacht. Kapitel 11, 1. Korinther 11 und Vers 3. 1. Korinther 11 und Vers 3. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau. Gott aber ist das Haupt Christi. Auch hier wiederum die Hierarchie, die auch in der physischen Familie existieren sollte. Die Frau sollte nicht über den Mann herrschen, wie auch Christus in keinster Weise über Gott den Vater herrschen würde und wie natürlich in keinster Weise die Kirche über Christus herrschen sollte. Die Kirche ist Christus untertan. Aber man muss auch verstehen, dass untertan nicht bedeutet, wenn es um Mann und Frau geht, dass die Frau das tun muss, was der Mann sagt, wenn das dem nicht entspricht, was Gott in seinem Buch uns sagt. Wenn da also ein Zwiespalt besteht zwischen dem, was Gott uns befiehlt und was, sagen wir mal, ein Mann der Frau sagen würde, dann müsste die Frau Gott gehorchen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, als irgendjemandem, als irgendeinem Menschen. Aber hier wiederum die Hierarchie. Lesen wir auch in Kapitel 15 und Vers 28. 1. Korinther 15 und Vers 28. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Warum geht es hier? Es geht um die Herrschaft Gottes. Es geht um die Herrschaft Jesu Christi hier auf Erden, im Millennium, im großen weißen Throngericht. Aber Christus wird immer unter Gott, dem Vater, sein. In Vers 27 heißt es ja, denn alles hat er, Gott der Vater, unter seine, Christi, Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm untertan oder unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, Gott der Vater, der ihm, Christus, alles unterworfen hat. Also die Hierarchie wird nach wie vor weiter bestehen. Und so lesen wir auch in Offenbarung Kapitel 1 und in Vers 6. Offenbarung 1 und Vers 6. Das heißt, er hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott, seinem Vater. Jesus Christus hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Auch die Schlachterbibel und die Mengebibel übersetzen es ähnlich. Er hat uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, wie es in der Schlachterbibel heißt und wie es auch in der Elberfelder Bibel heißt und der Mengebibel. Seinem Gott und Vater. Aber was jetzt wichtig ist zu begreifen, das Wort für Gott ist das griechische Wort Theos in all diesen Stellen. Und das Wort für Vater ist das Wort Pater in all diesen Stellen. Sie lesen da keine hebräischen Ausdrücke, in keinster Weise. Und wir müssen auch nicht zurückgehen ins Hebräische, um jetzt herausfinden zu wollen, wie jetzt das Wort Yahweh ausgesprochen worden sein könnte. Denn wie ich gezeigt habe, aufgrund des Neuen Testamentes, ist das total unerheblich. Es ist total unerheblich. Und noch ein weiterer Beweis, warum es total unerheblich ist. Schauen wir uns Apostelgeschichte Kapitel 2 an. Auch hier gibt es ein großes Missverständnis, weil ich kürzlich einmal gesagt hatte, dass die Apostel und überhaupt alle Jünger Jesu Christi den Heiligen Geist empfangen haben im Zeitpunkt des Pfingstfestes in Apostelgeschichte 2. Und dann schrieb mir jemand und sagte, ja, aber in Johannes heißt es doch, dass Christus die angeblasen hat und gesagt hat, empfangt den Heiligen Geist. Die hätten also da schon den Heiligen Geist empfangen, keineswegs. Keineswegs. Das war die Ankündigung, dass sie ihn empfangen würden. Und Christus sagte, bleibt in Jerusalem, dann werdet ihr Kraft aus der Höhe empfangen. Also das geschah in Apostelgeschichte 2 zum Pfingstfest. Und schauen wir uns an, was hier berichtet wird. Apostelgeschichte 2 und Vers 1. Als aber der Pfingsttag gekommen war, da waren sie alle an einem Ort beieinander. Vers 5. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Und wir lesen ja hier, dass Petrus dann alle diese Menschen, die da versammelt waren, nachdem das Pfingstwunder geschah mit den feurigen Zungen und dem brausenden Wind, dass er die ansprach. Er sprach zu ihnen scheinbar in Hebräisch. Aber die Worte, die er hier gesagt hat, der Petrus, die sind hier nicht im Hebräischen überliefert worden. Die sind in der griechischen Übersetzung überliefert worden. Und interessant ist auch, dass die Menschen, die da waren, den Petrus nicht unbedingt in Hebräisch hörten, sondern in den Muttersprachen von den Ländern, aus denen sie kamen. Schauen wir uns dies an. In Apostelgeschichte 2, Vers 6. Als nun dieses Brausen geschah, da kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Also nicht nur Petrus sprach, die anderen Apostel auch. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten, der Gegend von Kyrene in Libyen, Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Schauen Sie, das war das Pfingstwunder, unter anderem. Worauf es mir jetzt ankommt, die hörten sie alle in ihren Sprachen. Alles das, was hier Petrus sagte und was die anderen Jünger hier sagten, das hörten die in ihren eigenen Sprachen. Die hörten in ihren eigenen Sprachen die wundervollen Werke Gottes. Gottes, Vers 11, Übersetzung des griechischen Wortes Theos. Und Petrus spricht hier sehr oft über Gott in seiner Predigt. Griechisch Theos. Vers 17, Kapitel 2, Vers 17. Und es soll geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, Theos. Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, eure Alten sollen Träume haben. Das war eine Vorerfüllung scheinbar zu einem gewissen Maße, was damals geschah. Das Hauptaugenmerk richtet sich auf den Zeitpunkt kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi, wenn das noch in Erfüllung gehen wird. Vers 22 im gleichen Kapitel. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus von Nazareth, den Gott, Theos, nicht Jahwe, nicht Adonai, nicht Jehova, den Gott unter euch ausgewiesen hat durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Lesen wir weiter in Vers 23. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Vers 24. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es ja auch unmöglich war, dass er Christus vom Tode festgehalten werden konnte. Schauen Sie, alle diese Ausdrücke hier im griechischen Theos haben die Menschen aber in ihrer eigenen Muttersprache gehört. Wenn da jetzt Deutsche gewesen wären, die hätten das Wort Gott gehört. Engländer hätten das Wort God gehört. Und was immer jetzt Spanisch, Italienisch, Französisch und so weiter der Fall gewesen wäre. Kann man aus diesen Stellen entnehmen, dass man jetzt nach wie vor einen hebräischen Ausdruck benutzen muss, um Gott anzubeten, von dem man noch nicht einmal weiß, wie er ausgesprochen worden ist? Nicht nur das. Christus spricht auch, oder vielmehr Petrus, inspiriert Christus. Christus inspiriert Petrus, über Christus von dem Herrn zu sprechen. Zum Beispiel in Vers 20. Apostelgeschichte 2 und Vers 20. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Okay, sowohl Jesu Christi als auch Gottes des Vaters ist Gott der Vater, der mit dem Tag des Herrn bezeichnet wird oder beschrieben wird, das, was er tun wird. Aber natürlich wird es auch die Offenbarung Jesu Christi sein, wenn er zurückkommt. Aber es geht noch weiter. Lesen wir in Vers 25. Denn David spricht von ihm, Christus, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, damit ich nicht wanke. Vers 34. Denn David ist nicht in den Himmel gefahren. Also auch hier die Idee, dass wir nach dem Tod in den Himmel kommen, entspricht keinster Weise dem, was die Bibel lehrt. Denn David ist nicht in den Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, der Herr spricht zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Also der Herr, Gott der Vater, spricht zu meinem Herrn Jesus Christus. Und dann lesen wir weiter in Vers 36. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und zum Christus gemacht habt. Der Punkt ist der. In jedem Fall, wo das Wort Herr benutzt wird, steht das griechische Wort Kurios. Kurios. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass wir jetzt Jesus Christus mit Kurios anbeten oder ansprechen sollten. Denn die haben ja auch, alle die Menschen, die haben ja auch jetzt diese Predigt in ihrer eigenen Muttersprache gehört. Also das Wort nicht Kurios gehört, oder auch natürlich nicht das hebräische Wort, das hier mit Kurios übersetzt worden ist, gehört, sondern halt das Wort ihrer Muttersprache. Und dann spricht Petrus ja auch über Jesus selbst, wie wir gerade gelesen haben. Aber das griechische Wort hier ist Iosos. I-E-S-O-U-S. Und das ist die griechische Form des hebräischen Wortes Jehoshua oder Yeshua. Aber das Wort wird nicht hier benutzt. Schauen Sie das hebräische Wort. Das griechische Wort Iosos wird benutzt. Die Bedeutung ist in beiden Fällen das gleiche oder die gleiche. Der Herr ist das Heil oder der Herr wird retten oder Retter oder Heiland. Noch einmal Vers 22. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen, durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte, wie ihr selbst gesehen habt, wisst, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht und so weiter und so fort. Es geht hier um den Heiland, es geht hier um den Retter, es geht hier um denjenigen, der uns das Heil gibt. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, durch den wir das Heil erlangen können, als alleine durch den Namen Jesu Christi. Und dann spricht er auch über Christus, wie wir gerade auch gelesen haben. Das griechische Wort ist Christos. Die Bedeutung ist der Gesalbte. Das Wort Messias ist die hebräische Ausdrucksweise für das griechische Wort Christos. Im Deutschen benutzen wir das Wort Christus. Wir sagen Jesus Christus. Der gesalbte Retter, könnte man sagen. Der gesalbte Heiland. Deswegen ist es auch sehr gefährlich, wenn sich jemand jetzt als der Gesalbte ausgibt, wie das einige so tun. Sie ist diesen Titel anmaßen, der nur alleine Christus zusteht. Schauen Sie, alle diese Schriftstellen, die wir heute uns angeschaut haben, die zeigen deutlich, dass wir, wenn wir Gott den Vater anbeten, dann beten wir Gott den Vater an. Dann sprechen wir von dem lieben Vater, dem Vater der Heiligkeit, der Herrlichkeit, all diese Ausdrücke, die wir hier im Neuen Testament gesehen haben. Und wir beten ihn an im Namen Jesu Christi. Wir beten ihn nicht an im Namen Jeschuas oder Jehoshuas oder was immer der hebräische Name sein mag. Denn hier im Neuen Testament werden diese Ausdrücke überhaupt gar nicht benutzt. Wie ich sagte, es ist im Griechischen geschrieben worden. Und wir lesen es heute im Deutschen, wenn wir Deutsche sind. Und da benutzen wir diese Ausdrücke, wie sie in der Übersetzung hervorkommen. Wie auch die Menschen, die damals die Predigt von Petrus gehört haben, in ihrer eigenen Muttersprache seine Predigt gehört haben. Also lassen Sie sich nicht verwirren und irre machen von denen, die jetzt behaupten, man muss unbedingt jetzt Gott mit hebräischen Namen anbeten und wenn man das nicht tut, dann begeht man einen Irrtum, einen Fehler und dann geht es noch weiter mit rituellen Satzungen und vielleicht auch noch mit Überlieferungen aus dem Judentum heraus entnommen, die man alle dann heute anwenden sollte, damit man ein wahrer Christ ist. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Denn einige werden murren, einige werden das nicht akzeptieren, einige werden sagen, ach, der Herr Link, der ist schon wieder, wo nimmt der überhaupt die Weisheit her, wieso sollen wir dem folgen? Folgen Sie dem, was die Bibel lehrt. Und dann werden Sie sicher sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Musik.